Hier ist Zwefunk, der Computerbest-Podcast. Herzlich willkommen zur 91. Episode mit Fabian und Jan. Und der Esel nennt sich eigentlich immer zuletzt, aber wir haben diesmal noch einen Gast, nämlich Dirk Ringe von Envision Entertainment. Hallihallo.
Hallo.
Ja, und bei vielen unserer Zuhörer hat es jetzt schon geklingelt. Und bei denen, wo die Glocke noch stillsteht, da würde ich jetzt noch nachschieben. Envision Entertainment entwickelt Pioneers of Pagonia, was sich seit knapp einem Jahr im Early Access befindet. Und ich glaube, jetzt haben wir alle unsere Zuhörer abgeholt, wen wir heute da haben. Dirk Ringe ist CEO von Envision Entertainment und damit verantwortlich mit Volker Wertig, beides Co-Founder, Mitgründer dieses Unternehmens. Genau. Pioneers of Pagonia bis irgendwann übernächstes Jahr dann auch final auf die Straße zu bringen. Dirk, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Dann tun wir das jetzt auch. Wenn man über Pioneers of Pagonia spricht, gesprochen hat, was liest, sieht oder hört, dann ist dein lieber Kollege Volker Wertig als der Schöpfer der Ursiedler-Serie die Galionsfigur, die überall genannt wird. Aber du bist ja auch nicht erst seit gestern dabei und du kennst Volker Wertig auch nicht erst seit gestern, sondern seit 30 Jahren. Das muss ich sagen, genau. Vielleicht kannst du noch mal kurz einen Abriss für diejenigen geben, denen bisher nur Volker Wertig bei Pioneers of Pagonia über den Weg gelaufen ist.
Ja, ich habe in Studienzeiten einen Job gesucht, um mein Studium zu unterstützen. Und Volker hatte gerade die Siedler rausgebracht für Amiga und PC. Das war so 93, 94 der Zeitraum. Und dann habe ich angefangen, mit Volker zusammen zu arbeiten. Wir haben diverse Projekte programmiert als Folge von Siedler oder versucht. Bis dann klar wurde, dass wir bei die Siedler 3 aktiv werden wieder. Siedler 2 hat Bluebird gemacht ohne Volker. Ich war eigentlich der zweite Programmierer zusammen mit Volker an Siedler 3. War da sehr aktiv, habe viele Sachen gemacht. Und bin nach Siedler 3 immer mehr, haben wir die Firma aufgebaut. Dann vorher war das alles noch so eine Einzelunternehmerschaft. Dann haben wir Phenomic Game Development zusammen gegründet. Und da war ich.
Das ist dem einen oder anderen sicherlich auch noch ein Begriff.
Da haben wir dann Spellforce gemacht, damals mit Joe Wood. Mhm. Wir sind dann von Electronic Arts gekauft worden. Die Firma wird immer größer. Wir haben dann Battleforge gemacht. Und in dem Zeitraum hat sich für mich ein Wechsel ergeben. Ich bin halt dann vom Lead Programmer, Technical Director, CTO vom Studio gewesen. Und dann bin ich rübergewechselt in die Business-Ebene und habe das Studio geleitet. Das war so rund 2008. Und seitdem leite ich im Prinzip das Team auf geschäftsführender, strategischer Ebene. Executive Producer, Studioleitung, das ist alles so meine Hauptthemen.
Envision Entertainment ist jetzt 10 Jahre alt, 11 Jahre alt.
Wir haben es zum 1. November 2013 gegründet. Wir haben uns 2013 von Electronic Arts getrennt, nicht ganz freiwillig. Electronic Arts hat sich da massiv umstrukturiert. Und wir haben uns eigentlich mit einem Großteil vom Team neu gegründet, im gleichen Büro, gleiches Team, um weiterzumachen.
In Ingelheim am Rhein. In Ingelheim. Nicht am Rhein, sondern am Rhein.
Ja, das ist der klassische Fall von, das Office ist da, wo die Gründer wohnen. Wir sind hier aufgewachsen beide.
Genau, weil du hast ja Volker Wertig jetzt auch nicht über eine Online-Stellenanzeige kennengelernt. Das klang da dann schon Zettel so durch. Sondern
da hing ein Zettel an. Genau. Wir sind auch irgendwie mehr, also wir sind 5 Teilhaber, Gründer an Envision Entertainment. Das sind nicht nur Volker und ich. Das sind in der Zwischenzeit im Team ist Marc, unser Technical Director, und Tim, unser Art Director. Und dann haben wir noch Boris, der nicht mehr aktiv mitarbeitet, der aber auch Teilhaber ist. Also es sind nicht nur Volker und ich, aber
apropos Team, wie viele seid ihr denn jetzt eigentlich bei Envision Entertainment? Das ist vielleicht auch noch eine interessante
Kenntnis. Wir sind gerade mit allem drum und dran, mit allen Praktis und Festen und Werkstudenten 23 Leute.
Okay. Mit allen drum und dran
schon. Also immer noch ein Indie-Entwickler. Ihr seht euch immer noch als Indie-Entwickler.
Ja, auf jeden Fall. Das war irgendwie sehr spannend, weil wir früher halt irgendwie auch dann immer mit Publishern gearbeitet haben und als Teil von Electronic Arts und das EA Phenomic sowieso eine ganz andere Hausnummer waren. Eigentlich sehen wir uns erst seit ein paar Jahren so wirklich als Indie-Entwickler. Okay. Weil wir dann halt auch wirklich Richtung Selbst-Publishing, also Pioneers of Pagonia hat keinen Publisher, das vertreiben wir selber, das vermarkten wir selber. Und das war für uns natürlich jetzt auch der Punkt von, ja, viele nennen sich Indie-Entwickler, wenn sie klein sind oder sowas oder halt nicht einer großen Firma gehören. Aber für uns war das mental der Sprung von, wir machen zusammen mit einem Publisher die Sache, wir finanzieren das Spiel selber, wir vertreiben es selber und sind damit wirklich unabhängig und Indie.
Wie war das bei eurem ersten Envision Entertainment, kann man sagen, Hit Path of War? Hat 2016 auch einen Preis gewonnen. Das habt ihr noch nicht allein.
Nee, das haben wir mit Nexon gemacht, einem koreanischen Free-to-Play-Spezialisten.
Hm. Denn ihr habt ja eine Zeit lang dann euch nicht dem wuseligen Aufbaustrategie-Genre gewidmet.
Ja, ich sag das immer so schön, wir konzentrieren uns auf einen Genre. Also im Endeffekt, uns interessieren als Genre, oder das sind auch unsere Skills, sind Aufbauspiele und Strategiespiele. Die Plattform und das Businessmodell ist eine Sache, das entscheidet die aktuelle Situation, wie der Markt ist, wo die größten Chancen sind, wo gerade was bewegt. Das heißt, wir haben natürlich mit Siedler angefangen. Dann sind wir, Spellforce ist ja wesentlich mehr RTS-lastig mit Aufbauelementen, RTS-RPG-Elemente, ein bisschen Aufbau. Dann sind wir rüber zu Battleforge, was ein sehr fokussiertes Online-RTS war. Dann sind wir über die Free-to-Play-Browser-Spiele mit Lord of Ultima, Command & Conquer, Tiberium Alliances, haben wir ja die Browser-MMOs gemacht. Command & Conquer-Spiel läuft auch noch, kann man immer noch spielen. Und dann sind wir halt über diesen Ausflug über Mobile, wo wir versucht haben, dieses Know-how auf Mobile zu transferieren, was nur bedingt geklappt hat. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wo ist eigentlich der Markt? Und dann hat sich Steam entwickelt, dann haben sich die ganzen Möglichkeiten für Indies und für kleinere Spiele wieder entwickelt. Der Markt ist wesentlich transparenter geworden. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich wieder zurück zu diesem Wurzeln. Wir wollen ein Premium-Game machen, wir wollen Aufbau machen und sind da über diverse Umwege dann halt 2023 da gelandet.
Wieder gelandet. Ja. Und damit sind wir jetzt beim Inhalt dieses Podcasts, nämlich Pioneers of Pagonia. Fabian und ich haben in der Vergangenheit ja schon häufiger drüber gesprochen, als es angekündigt wurde, als die Demo rausgekommen ist, als es in den Early Access gestartet ist. Wir hatten auf Computerbase damals auch schon einige Artikel dazu, hatten damals auch ein paar Benchmarks. Da haben wir dann direkt den technischen Aspekt, auf den wir heute den Fokus hier legen wollen in der Diskussion. Fabian war jetzt auch zu Gamescom wieder bei euch und hat mit Volker gesprochen, wie es weitergeht. Da werden wir am Ende aber auch noch mal schließen mit einem kleinen Ausblick. Was wird denn jetzt passieren die kommenden Monate? Sofern du uns da schon einen kleinen Einblick gewährst. Es gibt ja aber auch schon Einblicke, die ihr immer mit den Early Access Teilnehmern auf Steam und auf Discord teilt. Jetzt ist Pioneers of Pagonia seit 13. Dezember 2023 im Early Access. Aber jetzt spannen wir nochmal den Bogen ein Stück zurück. Also ihr wart dann in anderen Genres unterwegs. Wann kam denn die Entscheidung oder wann ging es los? Ihr habt ja nicht im Dezember 23 mit Pioneers of Pagonia angefangen. So wirkte es nicht.
Nee, so wirkte es definitiv nicht. Im Prinzip kam 2020 die Entscheidung, dass wir versuchen wollen, als Indie ein Aufbauspiel zu machen.
Im Corona-Lockdown, oder?
Ja. Das war jetzt so weniger der treibende Faktor.
Ja, du musst vielleicht noch mal ganz kurz einordnen. Das ist ja die Situation, wo Volker und euer Team engagiert war als Creative Director für Ubisofts Siedlerspiel, wo es dann ja zu kreativen Differenzen kam. Und da hinaus seid ihr dann in den Corona-Lockdown gegangen. Und hattet nichts zu tun und dachtet, jetzt machen wir das einfach.
Wir hatten sehr wohl was zu tun. Also im Endeffekt ist nicht ganz so. Im Prinzip hat ein Großteil von unserem Team weiterhin Blue Byte unterstützt. Wir sind ja an Bieten auseinandergegangen. Es ist die Situation, war, dass halt tatsächlich zwischen Paris, Düsseldorf und uns eine unterschiedliche Meinung gab, wie sich das spezielle Siedlerspiel, an dem wir ja da mitgearbeitet hatten, entwickeln sollte. Daraufhin war klar, dass es nicht so geschickt ist, wenn Volker da noch in dieser Creative Director-Rolle bleibt und ist aus dem Projekt raus. Aber das Tech-Team hat da noch mehrere Jahre hin unterstützt. Das ist etwas New Allies, also wir sind da auch im Guten auseinandergegangen. Aber es war dann auch klar.
Aber 2020, Entschuldigung.
Das war 2020 um den Dreh, wo dieser Umbruch war. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollen eine bestimmte Art von Aufbauspiel auf dem Markt anbieten. Und dann haben wir uns überlegt, wie gehen wir da ran? Und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben verschiedene Prototypen gemacht und wir haben auch, da kommen wir ja bestimmt gleich nochmal drauf zu, wir hatten eine eigene Engine von Path of War und wir hatten eigentlich auch uns entschieden, mit dieser Engine unser nächstes Spiel zu machen und haben dann in der ersten Zeit das alles aufgemöbelt, wieder entstaubt, auf DirectX 12 portiert und so ein Kram gemacht. Und dann halt tatsächlich die finale Entscheidung, dass wir eines der Pagonia, wie wir es machen, wurde erst im späten Frühjahr 22, glaube ich. Also das war dann so, vorher waren so Vorbereitungen, so allgemeine Grundsysteme, Experimentieren, Marktforschung und dann sind wir Frühjahr 22. Also
knapp 2 Jahre wirklich erstmal im absolut stillen Kämmerlein, ohne zu wissen, ob es dann auch letztendlich darauf hinauslaufen wird. Und von Anfang 22 bis Ankündigung im Februar 23 ist es, glaube ich, gewesen, ist dann ja nochmal ein Jahr vergangen.
Ja, also ich knapp ein Jahr, es war dann so ein Dreivierteljahr. Und dann war klar, wir müssen anfangen, Wishlist aufzubauen, wir müssen uns bekannt machen, das ist ja eine neue IP, das dauert immer ein bisschen. Ja. Man kann ja da nicht, also wir sind nicht in der Lage, wie es ein EA mit Apex zum Beispiel gemacht hat, innerhalb von 2 Stunden das Internet zu überrennen mit einer Marke.
Weil die größten Streamer der Welt, Gerücht zufolge, wie viele Stellen hatte die Zahl, die da egal.
Ich habe keine Ahnung, was das Marketingbudget von Apex war, es war nur irgendwie sehr erfolgreich. Für uns war klar, wir brauchen unsere Zeit. Also wir haben dann, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es war Februar.
Es war eine 21. Woche vor Release des Ubisoft-Siedlers.
Genau.
Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht taktisch so gewählt war.
Irgendwann muss man ja rauskommen. Ja. Also, ich wollte nur einmal nochmal einhaken, kurz du hast gesagt, eine Wishlist aufbauen. Da ist jetzt der ein oder andere vielleicht. Doch, die meisten wissen es wahrscheinlich, aber es geht ja darum wirklich auch, wenn man ein Spiel auf Steam rausbringt oder zumindest ankündigt oder schon mal ins Shop-System aufnehmen lässt, dass es irgendwann dann starten wird, sei es als finale Version oder als Early Access oder weiß der Geier was, dass man bei den Nutzern, bei den Spielern auf dem Schirm ist.
Genau, man muss auf den Schirm kommen, man muss aber auch bei Steam auf den Schirm kommen. Steam ist ich liebe Steam als Plattform und es ist eine sehr, es ist eine Plattform zum Geldverdienen für Valve und für die Entwickler und Publisher, die drauf vertreiben. Und es sind eigentlich recht transparente Regeln. Und die Regeln ist halt, wer viel verdient, dem wird viel geholfen. Das heißt, wenn man in Schlüsselmomenten auf Steam viel Umsatz hat, dann landet man auf den Charts, dann kriegt man auf der Frontpage oder wir hatten ja auf dem Early Access Portal, hatten wir dann ein Takeover. Das lag daran, weil wir halt in den ersten Stunden nach Verkauf bestimmte Umsatzschwellen überschritten haben und das hilft natürlich dann nochmal exponentiell mehr. Das heißt, es ist halt ganz wichtig, dass man in dem Jahr vor Veröffentlichung sowohl auf Steam als auch außerhalb irgendwie sich bekannt macht, damit man
dieses Momentum dann halt schaffen zu können und dann den Algorithmus auf seiner Seite zu haben.
Das heißt, wir haben dann auch, das geht halt das nicht in ein paar Monaten oder ein paar Wochen, das braucht ein bisschen länger.
Wo habt ihr da die Expertise hergehabt? Hattet ihr vorher schon Early Access auf Steam?
Wir haben ja noch nie selbst veröffentlicht. Ich bin seit 30 Jahren.
Es war ja immer ein Publisher.
Ich bin seit 30 Jahren in der Branche. Ich bilde mir ein, ich habe schon vieles gesehen und vieles gemacht. Und ich lief im Jahr 2023 rum und kam mir vor wie der absolute Newbie. Und dann hatte ich mal, das Spiel ist stressig, da ist viel zu tun, aber es war ganz eindeutig, das muss gemacht werden, der Reihenfolge, das sind die kritischen Pfade, das sind die Risiken, das muss man tun. Und dann kam es auf die Publishing-Seite und ich laufe da rum und denke mir so, was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung, muss ich den Knopf drücken oder den oder mache ich lieber das oder das? Das waren alles die ganzen Basics. Also wir haben uns 2 Seiten helfen lassen an der Stelle beim Vertrieb. Also wir haben eine Marketingagentur, BDO, mit der wir zusammenarbeiten, die sich für uns als Erweiterung des Teams verstehen. Also es ist jetzt keine klassische Agentur, wo man einen Auftrag hingibt und dann arbeiten die den ab, sondern das ist eine Art Embedded Marketing-Agentur, die sehr teamintegriert ist. Und zum anderen ist die Indie-Community ungeheuer hilfsbereit. Also untereinander, man kann halt auch einfach die Leute anschreiben, die gewisse Sachen gemacht haben oder ansprechen auf Konferenzen, aber auch einfach mal anrufen.
Ihr sitzt alle in einem Boot.
Genau, es ist nicht so, dass man sich gegenseitig was wegnimmt. Und dann kriegt man die Tipps und Tricks und die Hinweise, was man beachten sollte, was wichtig ist, was nicht wichtig ist und so.
Ja, mit BDO, da hatten wir ja auch Kontakt letztendlich. Also ich weiß nicht, Fabian, ob du schon vorher irgendwie über das Thema gestolpert warst, aber die haben auf jeden Fall auch, wenn wir mal auf unsere Seite springen, gut dafür gesorgt, dass uns schon klar war, was da jetzt kommt. Und es wurde dann ja auch die Demo, die es öffentlich gab, wurde ja damals auch, das war das erste Mal, dass Interessenten wirklich Kontakt mit dem Spiel gekriegt haben, noch vor dem Early Access. Die wurde ja, glaube ich, auch noch ein paar Tage vorher dann im kleinen Kreise zur Verfügung
gestellt. Das war ja auch schon nach der Gamescom. Das ging im Grunde genommen, der Kontakt zur PR ging im Vorfeld der Gamescom los, wo es dann halt darum ging, dass man eingeladen wurde, doch mal mit Volker zu sprechen über das Spiel. Und von da an nahm das dann seinen Lauf, ja.
Also vom Zeitrahmen her, wir haben halt, ich habe die Monate nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, wir haben im Juli das erste Mal Gameplay gezeigt in der Videoform. Hatten dann auf der Gamescom eine Hands-on-Version, sowohl im Consumer-Bereich auf der Indie-Arena-Booth, als auch für die Presse eine Version, Presse-Interviews. Die haben wir dann ein paar Wochen später sowohl der Presse erstmal zur Verfügung gestellt und dann ein bisschen später der Öffentlichkeit, dass jeder spielen konnte. Dann war das Steam Next Fest, was ja auch wieder so ein sehr wertvoller Steam-Mechanismus ist, wo einfach neue Spiele vorgestellt wurden, meistens mit Demos. Genau, also Steam Next Fest. Und das ging dann einfach weiter. Also wir haben im Prinzip seit Juli bis Dezember ununterbrochen Versionen fertiggestellt und gemastert und super gepolished, weil die Demo ist zwar nur abgespeckt vom Inhalt her, aber die muss natürlich auch gepolished sein. Die darf nicht crashen, die muss bedienbar sein und so weiter. Die Gamescom-Version, die Demo, die Presseversion hier, da. Es war ein ununterbrochenes Veröffentlichen von Versionen. Das war schon sehr spannend.
Ja, wenn man dann auf den Release langsam zugeht, ich weiß noch, es gab dann eine öffentliche Demo-Beta-Version, die 1,5 Monate oder sowas, glaube ich, also vor Early Access Release dann veröffentlicht wurde. Da dachten wir uns noch, oh, das ist aber schon noch ein bisschen, da haben sie noch was zu tun. Und dann kam die Early Access Version dann ja am Anfang Dezember, Mitte Dezember, und das war dann direkt ein ordentlicher Schritt auch nochmal nach vorne von der Beta, von der Demo aus. Ich glaube, da hatte Volker mir auf der Gamescom auch schon gesagt, dass das eine sehr heiße Phase war, wo viel Überstunden gemacht wurden.
Ja, das war sehr intensiv. Also gerade wir Gründer haben da ordentlich die Ärmel hochgekrempelt und es ging ja schließlich auch um was und für das, was wir da schaffen für das Team und für die Firma. Aber im Endeffekt, ja, wir haben die Demo, die wir im Oktober veröffentlicht haben, das war der Stand vom Spiel und wir haben viele Features tatsächlich erst dann im Oktober, November, während wir die Demo live hatten, während wir da noch Iterationen reingeschoben haben, haben wir dann viele Features überhaupt erst entwickelt, sodass die dann zum Early Access dann den Stand hatten, dass man tatsächlich sagen kann, jetzt haben wir mal die Basics vom Spiel beisammen.
Jetzt sind wir ja schon beim Early Access und dem, was auf vielen Rechnern lief und auch von vielen Spielern damals gleich erworben wurde, um bei diesem Early Access Modell dabei zu sein. Du hast ja vorhin schon angesprochen, ihr habt euch im Jahr 20 oder ab dem Jahr 2020 angesehen, wie könnten wir das denn überhaupt, also klar, die Idee, Gameplay und so weiter und so fort, aber auch, wie könnten wir es technisch lösen? Und da hattet ihr ja eine eigene Engine von Path of War, also etwas, wo man jetzt nicht direkt davon ausgehen würde, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt auf den PC und mache ein Spiel mit Wuselfaktor. Aber das, als wir jetzt zuletzt Fabian und ich immer mal drüber uns unterhalten haben oder auch der Wolfgang, der ja quasi im Tagestakt aktuell wieder sich Spiele aus technischer Perspektive anguckt, da fragt man sich dann ja immer, wie werden diese Entscheidungen gefällt? Aktuell wechselt alles, was Großes gefühlt, auf die Unreal Engine 5 mit vielen Vor-, aber auch den aktuell so überall kritisierten Nachteilen, dass es halt unfassbar viel Performance frisst. Habt ihr direkt gesagt, wir haben ja hier was und komme es, was wolle, wir nutzen das, auch wenn wir, du hast schon angesprochen, DirectX 12 muss da irgendwie rein und so weiter und so fort, oder guckt man sich dann wirklich, ja, entwickelt man erstmal in drei Richtungen mit Unity, mit Unreal Engine, mit eurer Engine?
Also wir haben ein paar Experimente gemacht und wir haben uns ein bisschen umgeschaut und ein bisschen umgehört und kamen eigentlich zu dem Ergebnis, dass Unity für uns relativ schnell nicht in Frage kommt. Und zwar, einer der Gründe war, dass man halt keine Kontrolle über den Source Code hat. Und mit allen Leuten, die ich geredet habe, ist es immer wieder so, wenn man, also es stand 20, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Aber es ist, wenn man ein Spiel hat, was einen gewissen Anspruch hat, an die technischen Limits gehen will, an die Teamgröße über 20 Leute wird, dann ist das Finalisieren von einem Spiel mit Unity eine Herausforderung. Weil dann immer wieder Bugs in der Engine sind, die man nicht nachvollziehen kann, die man nicht immer schnell beheben kann. Dann hofft man, dass das Engine-Update kommt. Dann hat das Engine-Update vielleicht einen anderen kleinen Fehler, der vielleicht viele nicht stört, weil bei uns kritisch ist. Das waren alles solche Themen, wo wir sagen, abgesehen davon, dass natürlich, also das war so der eine Faktor, der bei Unity für uns schwierig war. Und dann haben wir uns Unreal angeschaut und dann kam natürlich immer Thema, was bei Unity vielleicht auch nochmal spannend gewesen wäre, wenn wir da weitergeschaut hätten. Wir wollten halt 2000 Units auf dem Bildschirm haben, 2000 animiert.
Ja.
Und das ist mit Unreal machbar, glaube ich, aber indem man gegen die Engine arbeitet. Alle Standardsysteme von der Unreal Engine sind auf First oder Third Person, statische Environments, wenig bewegte oder wenig animierte Aktoren oder aktive Aktoren ausgelegt. Und wenn man davon weggeht, dann fängt man an, Teile der Engine zu ersetzen, gegen die Engine zu arbeiten. Ich kenne Leute, die machen das und schaffen das und sind dann auch erfolgreich. Für uns war das eine Entscheidung, die halt dann einfach so, oh, ich weiß es nicht. Und dazu kommt noch ein Faktor. Keiner von uns im Team hat jemals mit Unity oder Unreal gearbeitet. Und dann haben wir uns gedacht, wie lange dauert das bis wir, und wir brauchten einen Prototypen. Also wir wollten nach ein paar Monaten, 6, 8, 9 Monaten die ersten Prototypen haben und Gameplay iterieren. Und wie lange dauert es, bis wir unsere Engine soweit haben, dass das halbwegs funktioniert? Und wie lange dauert es, bis wir überhaupt dahinter kommen, wie man Unreal benutzen würde, wenn das funktioniert? Also hätten wir immer noch kein Gameplay gemacht, wir hätten die Engine gelernt. Da fehlt uns dann alles so ein Faktor, wo wir sagen, wir haben in unserem ganzen Leben immer nur mit eigenen Engines gearbeitet. Wir sind so verrückt und machen das einfach mal.
Ja, aber man kann wenigstens in den Code gucken. Fabian, ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast, bin ich noch mal die Spiele-Technik-Test Themenseite durchgegangen, habe überlegt, welches Spiel hatten wir denn zuletzt? Wir haben hier auch drüber gesprochen, wo die Unreal Engine auf Echtzeitstrategie oder Aufbaustrategie gestoßen ist. Und das,
ich weiß genau, welches du meinst.
Wahrscheinlich nicht auf. Ja, ich kannte mich nicht mehr erinnern, aber wir hatten sowas in den letzten 24
Monaten. Das war Manowars. Also auch, ja, auch Indie, noch kleiner Indie, das ist in der Unreal Engine. Ich habe auch gerade nochmal überlegt, Aufbaustrategie, Unity, gibt es da irgendwas? City Skylines läuft doch in Unity, oder nicht?
Ja. Also es gibt Skylines durchaus ist Unity. Beispiele. Ein abschreckendes Beispiel. Ja.
Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, ich kenne den Code nicht, ich kenne ja ein Problem, aber von außen betrachtet, das ist mindestens ein genauso großes Problem vom Team wie von, also wie von Engine, es wird es nicht auf die Engine schieben.
Ja.
Was da schief gelaufen ist. Manowars ist mit Unreal geschrieben. Genau. Und wenn man sich da auskennt und das mit Zeit hat, sich da reinzufuchsen, da kann man hervorragende Sachen machen und da kann man auch irgendwann die Vorteile ausschöpfen.
Ja gut, also bei City Skylines ist es ja auch kein großes Team, das dahinter ist. Das ist ja auch noch echt vergleichsweise klein. Also wenn man sich das Spiel anschaut, gerade den ersten Teil, dann denkt man meistens, da ist ein größeres Team hinter, als dahinter ist, glaube ich. Aber man sieht ja jetzt auch beim zweiten Teil, dass es mit der Engine nicht unbedingt super funktioniert, ja. Und Unreal hat funktioniert, aber klar, wenn ihr dann sagt, ihr kennt euch mit eurer Engine aus, ihr habt das immer so gemacht und ihr wollt in die Gänge kommen, dann
es gibt halt zwei Aspekte, die mit bestehenden Engines schwierig sind. Das eine ist halt sehr viel animierte Units. Und das zweite Thema ist jegliche Form von Terraforming. Also bei Unreal wird das Terrain gebacken als Teil vom Editing. Es gibt wunderbare Tools zum Editieren. Aber wenn man anfängt und sagt, wenn ein Gebäude gebaut wird, dann soll der Boden planiert werden. Oder bei uns der Killer war, wir wollen prozedurale Maps. Die Maps werden erstellt, wenn du das Spiel, wenn du sie lädst, dann werden sie erstellt. Ja. Das ist eine ganz spannende Technologie. Das hätte bedeutet, dass wir die Terra Engine von Unreal nicht benutzen können. Und dann ist der ganze optische Vorteil von Unreal erstmal weg. Und dann kann man sich entscheiden, meist man die Procedural Maps raus oder entwickelt man eine eigene Terra Engine und so weiter. Und dann die Frage, wenn ich das alles schon mache, warum bin ich gleich in der eigenen Engine?
Ja, das hat dann wieder den Rattenschwanz, sondern arbeitet man, wie gesagt, eigentlich gegen das, was die Engine haben will, wie du eben meintest.
Ja, beide Punkte, die du gerade angesprochen hast, ich hatte gestern auch nochmal mich ein bisschen umgeguckt und hatte auch nochmal nach der Pioneers of Pagonia Engine einfach gesucht und hatte da einen Thread gefunden auf Steam mit dem vielsagenden Titel Engine? Fragezeichen vom 11. Februar 23, also direkt nach der Ankündigung, wo einer gefragt hat, was nutzt ihr denn? Und da hatte Volker halt auch damals schon genau diese Punkte genannt. Wir wollen halt extrem viele Einheiten darstellen und die dynamische Umwelt haben, dieses Terraforming. Und das heißt, ihr habt dann eure eigene Engine genommen, die darauf aber auch nicht perfekt gepasst hat, weil sie ja auch nicht dafür geschaffen wurde.
Zu dem Zeitpunkt war die Engine für iPad 2 geschrieben.
für Mobile. Ja, iPad 2. Also ich weiß, dass das 3 mittlerweile auch sehr langsam ist.
Wirklich langsam. Wir mussten halt wirklich hingehen und verschiedene Sachen machen. Das erste Mal, wir haben uns klar gesagt, wenn wir so viele Sachen auf dem Bildschirm haben wollen, dann macht man DirectX 12 Renderer. als Backend.
Wegen der Drawcalls. Genau,
wegen der ganzen Drawcall-Optimierungen, die da möglich sind. Das heißt, wir haben das auf Direct 12 portiert. Und das andere Riesenthema war Licht und Schatten, wo wir natürlich jetzt ganz anders rangehen konnten und GBR-Workflows eingeführt haben, vernünftigere Schattentechniken eingebaut haben, Beleuchtungs- und so weiter. Und das waren so die zwei Hauptthemen. Und dann das andere war natürlich das gesamte Tooling. Der Vorteil bei unserem Spiel ist, wir haben gar keinen Level-Editor in dem Sinne. Wir haben kein Tool, wo man sagen kann, hier soll der Baum hin und da das Prop und da das Blümchen. Was ein großer Vorteil der bestehenden Engines ist, dass die sehr effiziente Level-Editoren haben. Aber bei uns wird das alles prozedural generiert. Das heißt, unsere Tools sind sehr einfach, aber die müssen natürlich trotzdem irgendwie genau auf das Spiel angepasst werden, wie ein Charakter animiert wird, wie ein Gebäude aufgebaut ist, wie die ganzen Balancing-Daten verwaltet werden. Das sind so wichtige Tools und die mussten halt jetzt erstmal dann geschrieben werden. Erstmal per se aus Engine-Sicht. Also wir unterscheiden ein bisschen zwischen Engine und Spiel, auch wenn wir immer nur ein Spiel gleichzeitig machen. Das heißt, die Engine-Sachen, wo es um Meshes und Assets ging und dann aus Spielsicht, wo es natürlich dann um spielspezifische Editoren ging.
Ja, ihr habt das gemacht dann nach der Grundsatzentscheidung 2020. Das waren damals ja wahrscheinlich noch keine 23 festangestellten, freien Praktikanten, Werkstudenten, sondern das waren du und Volker oder
Nee, ich war da technisch gar nicht so da drin. Tim kam erst später dazu. Tim kam erst 22 zum Team.
Ah.
Der war vorher Art Director bei Deck 13. der hat vorher die ganzen Gott, Hilfe. Warum ich nicht? Lords of the Fallen.
Ah nee, das war ja der andere Kollege.
Nein, Lords of the Fallen, The Search gemacht.
Ja.
Die Spiele hat er gemacht. War sehr lustig, wie er von den Souls-like dann auf einmal zu knuffig und düst rüber gewechselt ist.
Ach, ist Pioneers kein Souls-like?
Ist ein Siedler-like. Ja.
Es ist wuselig, es ist cozy, es ist welcoming und hat natürlich auch seine Elemente Bombard. Bombard, Gegner und Kampf.
Aber das heißt, wer waren denn jetzt wir 2020, die Path of War Engine angepackt haben?
Das waren 1, 2, 3 Coder, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Das war ein ganz kleines Team, mit dem wir angefangen haben, überhaupt loszulegen. Und das ist dann im Laufe der Zeit hochgegangen. Als wir angefangen haben, 2022 da wirklich bei News of Pagonia zu machen, ja, weniger als 10 Leute oder so. Also das fing wirklich alles sehr klein an. Und hat sich erst im Laufe der Zeit dann hochentwickelt. Als wir angefangen haben, hatten wir auch noch keine Art-Abteilung. Die haben wir auch erst 2022 in den Zeitpunkten aufgebaut. Das heißt, wir haben tatsächlich keine Artists im Team gehabt, als wir angefangen haben. Und haben das alles erst aufgebaut und sind gewachsen. Das war ein ganz kleines Team, was sich erstmal wirklich um Technik und Basics gekümmert hat und dann sind wir schrittweise gewachsen.
Das waren also 2, 3 Entwickler, die nicht Ubisoft Blue Byte zugearbeitet haben, sondern dann für euch die Engine modernisiert und auf die Notwendigkeiten der Zeit angepasst haben.
Genau.
Wie lange hat das dann gedauert? Wie lange haben die daran gesessen?
Naja, sie haben ja noch nicht aufgehört.
Bis heute?
Okay, also sie sind quasi immer noch dran. Aber
wenn man eine eigene Engine hat, hat man eine Engine. Also Tools und Engine-Code, das ändert sich ja nicht dran. Also wir haben jetzt gerade irgendwie im September zum Beispiel unsere gesamte Shadow-Berechnung ausgetauscht durch ein besseres Verfahren.
Das sieht man auch.
Genau, sowas. Und Beleuchtung wird besser und Dunklichtquellen haben wir jetzt endlich aktiviert. Jetzt kommt jetzt ganz viel mit dem nächsten Update, dass die Beleuchtung besser ist und stimmungsvoller und sowas. Das hört nicht auf.
So, wo wir jetzt gerade das Thema Schatten und Beleuchtung hatten, jetzt komme ich nicht umher zu fragen. Wann gibt's denn Raytracing in Pioneers of Pagonia?
Und hat Nvidia schon drum gebeten?
Ich glaube, wir sind zu klein für Nvidia.
Und das war Fabians Vermutung im Vorgespräch zwischen uns beiden. Ich habe gesagt, es gibt doch so viele Spiele, die haben Raytracing, obwohl es eigentlich auch nicht drin sein müsste. Es ist kein Argument, dass man es nicht braucht.
Es gibt einige Spiele, die ich wirklich bewundere, wie sie es einsetzen. Also Tiny Glades ist ein Beispiel, wo ich immer wieder sabbernd drauf schaue, wie schön es ist. Das benutzt Raytracing.
Also das vor wenigen Wochen erst erschienene kleine Sandbox-Burgenbauspiel.
Genau.
Da hatten wir auch eine Berichterstattung.
Das ist, genau. Muss ich voller Neid eingestehen. dadurch, dass sie halt ein ganz kompaktes Setting haben und wohl einen sehr, sehr guten Engine und Renderer-Programmierer, der AAA kommt, wenn ich mich alles täuscht. Die haben was Wunderschönes geschaffen, aber es ist für uns natürlich auch dann immer die Frage, wann ist es denn, was ist der wichtige Einsatz und lohnt es sich, irgendwas zu machen, was für Systeme, sehr leistungsstarke Systeme vielleicht einen kleinen Vorteil bringt mit großem Performance Impact und so weiter. Also der Bang for Buck, das Abwägen ist bei uns nie Richtung Raytracing ausgeschlagen. Im Augenblick steht es nicht auf dem Plan. Kommt auch wieder das Problem mit, es ist alles sehr dynamisch. Jede bewegte Animation und sonst was, die ganzen Updates von den Datenstrukturen in der Engine sind natürlich sehr teuer. Wir haben es nicht ernsthaft angeschaut, aber ich sehe es erstmal nicht in der
Roadmap. Also ich glaube, Fabian, mir fehlt es auch nicht.
Und nein. Also
darüber gesprochen, dass die,
man will das, seine Buzzwords das aktuelle abklopfen.
Jahr. Genau. Das Raytracing das muss aktuelle sein.
Ja, weil es halt auch oftmals heutzutage in Spielen drin ist, wo man sich fragt, warum es da drin ist oder warum es, weil es entweder keinen sichtbaren Nutzen hat, außer beim Frame-Counter. Und aber es gibt ja auch oft genug, also wir nennen es dann immer so ein Checklisten-Feature. Es ist halt drin, aber man sollte es nicht nutzen.
Es muss doch, wenn auf der Packung hinten nicht das und das drauf stand, dann haben die Leute es nicht aus dem Regal genommen. Und heutzutage ist es halt immer noch das Gleiche. Es gibt diese Checkliste, die irgendwo drin steckt und manche Leute ist das wichtig. Aber in unserem Fall ist es halt,
Also die Antwort
gerade heute, Fabian, bitte.
Also die Antwort ist im Endeffekt, wäre wahrscheinlich schon schön, aber ist nicht so einfach praktikabel. Und ist einfach keine Priorität.
Das ist absolut keine Priorität. Ja. Und ich bin mir noch nicht sicher, dürfte schon Vorteile bringen. Gerade wenn man jetzt in Wäldern reingeht oder sowas, dass es dann wesentlich stimmungsvoller ist oder sowas. Wir haben unsere Tricks da laufen, wie wir dafür sorgen, die wichtigsten, die ganz wichtigen Sachen abbilden können, dass es zum Beispiel in einem Wald dunkler ist als neben dem Wald. Unabhängig von den direkten Schatten oder sowas. Aber das sind üble Tricks, die auch schon vor 20 Jahren funktioniert hätten.
Die auch gut aussehen.
Ja, gerade die Wälder. Die sind echt hübsch.
Und so weiter. Genau.
Systemanforderungen, das würde mich mal noch interessieren. Weil heute gerade die Stalker 2 Systemanforderungen ergänzt wurden, möchte ich sagen. Denn ich hatte gesehen, die minimalen Anforderungen sind immer noch die gleichen. Mit Hardware, die man kaum noch kennt, wie der Entwickler schon vor 3 Jahren mal kundgetan hat. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr angefangen habt, an der Engine rumzuwerkeln, um dann ein Wuselfaktor-Spiel drauf aufsetzen zu können, mit der Vorgabe, dass es zum Early Access Ende 2023 auf einem Prozessor vom Typ sowieso und einer Grafikkarte vom Typ sowieso läuft. Aber irgendwie muss man es ja im Blick haben.
Also wir hatten uns tatsächlich Vorgaben rausgesucht. Ich habe es gibt bei der Steam Hardware Survey, ist einfach wunderbar.
Okay, also da guckt man
also
dann
durchaus mal hin. Also die schaue ich drauf und wollte so 90-95%, habe ich, glaube ich, so 90-95%, je nach Bereich, wollte ich mitnehmen. Und habe dann gesagt, okay, 8 GB RAM ist wohl eine wichtige Schwelle, da sollte man nicht drüber gehen. Es war eine andere Schwelle, ich glaube, Quad-Core. Wenn man sagt, wir haben mehr als 4 Kerne, dann wird es schwierig. Eine andere Schwelle war, wie viel VRAM. Das hat uns schwieriger getan. Und dann kam halt dann gab es 2 System-Setups. Auf dem einen muss es laufen und auf dem anderen muss es schön laufen. Man fängt dann an, Sachen auszuschalten. Und dann muss es aber noch laufen. Und dann haben wir tatsächlich kurz vor Early Access, da war ich in Vacation, da habe ich einen Monat lang aus von der Bretagne gearbeitet, das war nach der Gamescom. Und da hatte ich halt mein Surface Book 2 mit, was irgendwie wirklich kein Gaming-Maschine ist.
Ist auch schon lange her,
ja. Ja, das ist lange her, das war 2018 oder sowas oder 19. Und da ist halt eine Mobile 1050 drin. Auch wirklich so Entry-Level.
Ich glaube, keiner TDP.
Und 2 GB VRAM. Und dann habe ich festgestellt, das Spiel läuft drauf. Es läuft tatsächlich, wenn ich alles abschalte. Dann haben wir festgestellt.
Da hast du dich dann richtig zurückgelehnt, einmal in der Bretagne.
Ja, einmal, genau. Und dann hat man es mal gespielt auf dem Rechner und dann habe ich dann irgendwie, die Engine-Programmierer hassen mich noch so ein bisschen, dass ich das damals so gesagt habe: Hey, das läuft doch, wir schreiben das jetzt in die Systemanforderung rein als Minimum. Weil es lief ja zu dem Zeitpunkt, aber jetzt ist es natürlich, lass uns doch nicht rübergehen. Wo wir uns schwer tun, sind Integrated Chipsets. So, die Intel Integrated und AMD ist ein bisschen besser. Das läuft, aber das ist im Augenblick noch nicht das primäre Target. Aber im Endeffekt, wenn eine Grafikkarte drin steckt, dann läuft das Spiel eigentlich. So mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Wenn sie noch halbwegs aktuelle Treiber hat und so weiter. Treiber ist ein Thema.
Ja, was ihr ja auch noch nicht integriert habt, sind ja irgendwelche Presets. Also ich weiß noch, weil es das Spiel in der Demo oder auch noch im Early Access war, dass Einstellungsmenü ja noch sehr rudimentär. Ich glaube, inhaltlich hat sich nicht viel getan, aber es funktioniert jetzt. Am Anfang hat es da, glaube ich, ein bisschen gehakt, dass man gewisse Sachen nicht einstellen konnte oder so. Aber also so Performance-Presets habt ihr zum Beispiel noch nicht
hinterlegt. Ja, das ist ganz oben auf meiner Wunschliste, das endlich mal einzubauen, dass man einfach mal sagt, Low, Medium, High, Ultra und dann sind die ganzen 20 Regler unten drunter mal eingestellt. Also, weil das ist ja einfach so ein Standard. Ja.
Muss man mal. Aber du hast wahrscheinlich viele Punkte auf der Prioritätenliste ganz oben. Und das ist wahrscheinlich wie bei jeder Spieleentwicklung die größte Herausforderung. Und ja, wie in jedem Alltag, sei es privat oder professionell, sich zu entscheiden, was man zuerst tut und was danach.
Wir nehmen Alexis sehr ernst. Das heißt, wir haben vor allen Dingen auf Discord und auf der Steam-Community sind wir aktiv. Wir schauen auch andere Feedbacks an, aber wir lesen im Prinzip alles, was auf unseren Social-Kanälen wird. Wir lesen alle Reviews, die irgendwie offiziell hinterlassen werden. Wir lesen alle Forenbeiträge. Wir erfassen das alles. Wir können häufig auch, weil wir uns halt einfach nicht immer festlegen wollen, sagen, ja, das ist eine gute Idee oder eine schlechte. Häufig wird es nicht kommentiert in dem Sinne. Aber es wird alles erfasst und bewertet und dann fliegen dann allein aus der Community 500 Vorschläge rum.
Von, ja, ich war gestern auch nochmal
sehr teuren und ja, vielleicht auch wirklich nicht zum Spiel passenden, bis hin zu Kleinigkeiten, die einfach so, mein Gott, warum haben wir das nicht schon längst eingebaut?
Ein Zombie-Modus.
Ja, genau, warum nicht?
ja, das heißt, es so wird gesehen.
Halt nicht nur ja, wird also halt auch von extern vorgegeben, immer länger, ne? Weil ihr halt natürlich im Early Access der Community auch das eine Stimme gibt.
Eindeutig, also ja, das ist ja schon unser Ziel. Also es ist ja nicht nur, wir wollen Geld haben, okay, während wir das Spiel finalisieren. Wir wollen ja auch das Spiel machen und verbessern im Sinne von, wie es funktioniert. Und natürlich ist es wichtig, dann zu schauen, wie spielt die Community das Spiel? Was mögen sie nicht? Was kommt an, was kommt nicht an? Und da haben Hunderte und Hunderte von Vorschlägen und Ideen aus der Community. Wir haben natürlich intern aus unserer eigenen Erfahrung auch nochmal Hunderte. Und das alles zu filtern und zu sagen, das ist realistisch machbar und was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig und wo soll das Produkt irgendwie der rote Faden, wie soll der sich entwickeln, dass man sich nicht verfranst und in drei Richtungen gleichzeitig rennt, sondern sagen wir mal so, die Sachen rausfiltert, die dann im roten Faden folgen und den unterstützen. Das ist eine konstante Arbeit, die wir machen.
Also ganz kurz, Jan, wenn du den Zombie-Modus willst, dann musst du einfach nur die Gegner auf ganz schwer stellen und dann hast du so ein paar Camps ja, legendärer Werwölfe um dich herum. Und das funktioniert schon ungefähr so, als wären das Zombies.
Nein, wir haben ja jetzt irgendwie, gerade noch kann man sie spielen, die Halloween-Map. Wenn man nicht die Beta nimmt, den Beta-Stream von Steam, von unserem Spiel, dann sondern den offiziellen, dann ist da noch die Werwolf-Map, also die Halloween-Map und da sind Werwölfe und die Spectres, die Geister drin und mehr Kürbis-Deko. Also da haben wir ja schon so.
Jetzt habe ich vergessen, was du vorher gesagt hast. Das wollte ich mich jetzt auch noch mal einhaken. Aber ich habe auch noch eine andere Frage. Und zwar, auf welchen PCs entwickelt ihr das eigentlich?
Auf Surface Book 2.
Wenn es kein Surface Book 2 ist.
Selbst da, also habe ich Remote Desktop gemacht auf meiner Workstation hier im Office. Wir haben hier selbst zusammengestellte Workstations. Die meisten sind Ryzen. Und die meisten haben Nvidia-Grafikkarten, wobei wir natürlich auch irgendwie ab und zu ein bisschen Intel reinstreuen und ein bisschen AMD, AMD-Grafikkarten reinstreuen. Und in der Zwischenzeit haben wir alle mindestens 16 Kerne und 32 oder 64 GB RAM. Bei den Grafikkarten haben wir einen wilderen Mix, also jetzt nicht die ganz Low-Spec, also nicht die 50er-Reihe, sagen wir mal, aber die 60er haben wir bis hin zur 70, 80er, damit wir es so ein bisschen verteilen und irgendwie auch im laufenden Betrieb auch die Performance auf verschiedenen Systemen dann auch in der Entwicklung
geben. Okay, also das sind schon Gaming-Grafikkarten, auf denen ihr das macht. Das sind jetzt keine Workstation-Profi-Modelle und ihr habt dann auch bewusst eine große Mischung, um halt einfach das Spiel, die Spiele abbilden zu können. Also es ist nicht so, dass ihr da alle auf einer 4090 sitzt und die Performance ist wahrscheinlich
egal. Das haben wir jetzt auch nicht verdient, dass wir das machen können.
Oder alle sitzen auf einer
4090. Vor 25 Jahren hat Nvidia ja auch noch die Grafikkarten, die Engineering Samples den Entwicklern geschenkt. In der Zwischenzeit sind sie da wesentlich zurückhaltender. Also ja, wir kaufen die Grafikkarten ganz normal und es ist häufig eine 60er, manchmal eine 70er. Wenn ich auf eine 80er überhaupt in der Firma habe.
Wie zufrieden bist du denn mit dem technischen Stand? Also ich habe schon rausgehört, Presets wären schon schön.
Das ist ja de facto eine Kleinigkeit. Das ist ja im großen Ganzen eine Kleinigkeit.
Ja, man muss es halt irgendwann mal ganz oben auf die Liste gesetzt haben und dann muss es sich einer annehmen.
Genau.
Ja, auch die Kleinigkeit kostet Zeit.
Also ich bin da schon sehr zufrieden, was wir da erreicht haben mit der Engine, dass das Spiel so gut läuft, dass es auch so breit läuft. Die Probleme, die wir ja haben, sind ja häufig, wenn wir sagen, ältere Treiber. Da sind wir natürlich auch das klassische, der Nag-Screen, aktualisier doch bitte mal deinen Treiber. Integrated Graphics ist immer schwierig, wenn man gaming-mäßig irgendwo hin will. Wir haben halt auch Kunden, die fangen an mit Integrated Graphics-Chip von vor 8 oder 10 Jahren. Also die haben
ein Notebook
von
8 Jahren
und sagen dann, aber ich habe doch einen gaming-tauglichen Notebook, da läuft doch was weiß ich was. Sag ich mal, League of Legends oder sonst was. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Also irgendwie ein anderes Spiel, was keine Anforderungen hat, weil es halt wirklich sehr alt ist. Und dann so, also das haben wir, in den Randbereichen haben wir Themen. Wir kriegen immer wieder Feedback aus der Linux-Community, dass unter Proton läuft das Spiel nicht immer rund. Mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, ob wir ein Update machen oder Proton oder Treiber auf Linux.
Ja, ich glaube, da hatte ich jetzt auch im Steam-Forum gesehen, dass da wieder ein neuer Treiber oder so
von es lief eigentlich gerade alles und dann wurde auf der Linux-Seite, sage ich mal vereinfacht, auf Linux-Proton-Seite Updates gemacht und auf einmal ging es nicht mehr und das ist halt immer ein bisschen schwierig für uns, weil wir unterstützen Linux ja auch nicht offiziell und das hat, weil es halt auch sehr aufwendig ist, was ein sehr schwieriges
ist. Das wollte ich gerade fragen, also ja, offiziell unterstützt wird es nicht, das wird es aber meistens auch nur, wenn man Native für Linux dann irgendwie auch noch mitentwickelt hat, über Proton läuft ja das meiste, aber was ist denn, wo landet denn, es läuft jetzt aktuell nicht über Proton, also letztendlich Steam unter Linux, out of the box, wo auf deiner Prioritätenliste landet das dann? Also guckt ihr euch das trotzdem an
wir schauen oder wartet man erst mal 4 Wochen? Es ist halt teilweise ein bisschen schwierig, weil dahinter zu kommen, was wir jetzt machen, ist, dass wir anfangen, Telemetrie-Besser zu sammeln, dass wir dahinter kommen. Was ist es genau für eine Linux-Version? Welche Treiber sind es? Welche Proton-Version ist? Weil bisher meldet sich das ja alles gegenüber, ich bin ein Windows-Rechner mit einer DirectX-Version und der Treiber-Version ist -1. Das heißt, wir wussten nur, es war Linux, aber wir konnten überhaupt nicht ermitteln, gibt es Konfigurationen, von denen wir wissen, dass sie funktionieren oder nicht. Und jetzt fangen wir an, das aufzuschlüsseln. Wir kriegen jetzt raus, genau welche Version von D3DVK oder wie es heißt, also egal, von den ganzen Komponenten. Wir fangen jetzt an, die Versionen zu sammeln, um dahinter zu kommen. Das wäre erstmal, vielleicht gibt es ja eine bekannte Konfiguration, die funktioniert, dann können wir die User darauf hinweisen, wenn ihr das benutzt, dann funktioniert es ja. Und dann müssen wir einfach mal anschauen, gibt es Workarounds, wo wir sagen, also wir haben schon an 1-2 Shadern angefangen zu sagen, wenn es unter Proton läuft, dann mach's so und nicht so. Also wir haben angefangen, Shader zu modifizieren. Ja. Dafür, ich würde gerne, dass es dann mal so inoffiziell supported wird. Offiziellen Support weiß ich nicht, ob wir das jemals machen, wo es wirklich so. Aber ich möchte schon eigentlich, dass es per se läuft, weil es ja eigentlich auch nett ist. Und ich mag ja.
Ja, und wir sehen das jetzt auch bei uns in der Community. Also, wir haben auch jemanden im Team, der sich immer mal wieder größere Produktionen anguckt, nachdem der Wolfgang bei uns den umfassenden Windows-Technik-Test gemacht hat. Guckt er sich mit einem vergleichbaren System nochmal an, wie es unter Linux läuft. Und das läuft ja auch mittlerweile oftmals überraschend gut oder aber auch erschreckend schlecht, aber immer häufiger überraschend gut. Und die Zugriffe auf diese Artikel, die sind wirklich nicht ohne. Ja, da gibt es vielleicht auch weniger Inhalt im weltweiten Netz, aber es gibt ja diese Spielerschaft, die das gerne mitnimmt. Und klar,
man muss auch klar sagen,
Pioneers bietet sich halt.
In den Sales ist das ein niedriger, einstelliger
Prozent. Ja, das wollte ich nämlich jetzt als nächstes.
Das muss man nämlich dann auch berücksichtigen. Ne? Das ist
gut. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt, wer war es jetzt zuletzt wieder, hat nicht EA irgendwas
Apex
rausgenommen?
Hat, Apex. Apex genau, hat aber wegen der, also offiziell, ich kann mal Anti-Cheats zu Thematik, weil die ganzen Anti-Cheat-Systeme unter Linux natürlich wahrscheinlich nicht so funktionieren. Und kann mir vorstellen, dass wenn man ein kompetitives Multiplayer-Game hat, dass man da auch eine andere Sicht auf
Cheater. Konnte ich auch letztendlich nachvollziehen. Und aber auch da ist ja die Begründung, es lohnt sich halt einfach nicht für die Plattform jetzt irgendwas Eigenes zu schaffen, weil dafür sind die Verkäufe zu niedrig und dann können wir uns dieses Loch da einfach für die Windows-Plattform nicht leisten. Beziehungsweise es zu stopfen. Auch nicht. Nee. Nochmal zurück zum, also du sagst, ja, zufrieden. Was sind denn aber noch so Dinge, vielleicht da schon mal ein bisschen vorausgeblickt aus technischer Perspektive? Das Spiel bietet ja Upscaling. FSR 1, mhm. Das ist natürlich unter unseren Zuhörern absolut rotes Tuch eigentlich, seitdem es rausgekommen
ist. Also FSR 1, also Upscaling.
Ja, FSR 1, Upscaling ist ja mittlerweile, ja. Wir haben da zwar immer noch die Grabenkämpfe, weil wir das mittlerweile in Ultra HD ja fast überall einsetzen, weil es in den aktuellen Iterationen von Nvidia und AMD ja besser aussieht meistens als nativ gerendert. Wird es da noch ein Update geben? Ich meine, das Spiel braucht jetzt nicht die Power ohne Ende, aber unter Ultra HD, da ja, sieht schön aus, da könnte man
die
das
Sache
ja
durchaus ist, auch mal nutzen. Mit dem Upscaler, der hat eine andere Funktion, als es bei einem klassischen Unreal-Spiel haben. Und zwar, wenn ich jetzt mal aushole, die meisten Engines heutzutage haben einen Deferred Renderer, der ungeheuer bandbreitenintensiv ist, weil sehr viele Daten pro Pixel erstmal in den Speicher geschrieben werden und dann später wird die Beleuchtung drüber gerechnet. Und da braucht man eine sehr teure Grafikkarte, wenn man zum Beispiel eine 4K-Gaming haben will. Wir haben einen Forward-Renderer. Das heißt, wir haben gar nicht diesen Bandbreitenbedarf. Das heißt, wir können auf Systemen, die deutlich schwächer sind, schon wie QHD und 4K rendern. Also man kann locker bei uns mit einer 4070 in 4K spielen. Man kann in einer 4060 locker WQHD spielen, wahrscheinlich sogar 4K. Habe ich jetzt nicht persönlich die Benchmarks im Kopf, aber ich vermute das. Das heißt, für uns ist der Upscaler, wenn man tatsächlich mit einer viel zu schwachen Grafikkarte in die Auflösung gehen will, insbesondere da wir keinen Auflösungswechsel unterstützen. Wir haben nicht das klassische Fullscreen, sondern wir haben immer dieses Windowed Fullscreen, was dieses Borderless, was ja auch von Microsoft in der Zwischenzeit das empfohlene Verfahren ist. Das heißt, wenn man jetzt mit einer 1050 auf einem 3000x2000 Bildschirm spielt, dann muss man einen Upscaler reinbringen. Und das ist unsere Hauptzielgruppe. Ja. Das heißt, in der Regel erwarte ich, dass der Upscaler eigentlich aus ist. Und warum wir FSR 1 nehmen und nicht die späteren Varianten, die wir auch lieber benutzen würden, weil die einfach eine bessere Qualität haben, ist, die neigen alle zum Ghosting. Weil sie alle temporale Buffer benutzen, weil sie so leistungsintensiv ist, dass sie nicht jeden Frame das Upscaling machen, sondern verteilen das Upscaling über viele Frames. Und jetzt habe ich aber 1000, 2000 wuselnde Figuren und die gesamten temporalen Effekte, die das Spiel hat, die ganzen Engines haben, sorgen dafür, dass die alle irgendwelche Geistereffekte haben.
Das sieht dann aus wie in so eine Langzeitbelichtung aus dem Hochhaus beinahe.
Und wir sind der Meinung, der Aufwand, das einzubauen, ist sehr aufwendig einzubauen, weil wir diese Motion-Vektoren, die wir, um das zu reduzieren, berechnen müssen, ist auch wieder relativ aufwendig, um dann den Effekt zu haben, dass es immer noch zu viel Ghosting gibt. Und dann sind wir der Meinung, dafür ist es eigentlich wieder, eigentlich sollte man den Upscaler nicht brauchen in der Regel.
Ja.
Und so weiter. Das ist halt einfach Bang for Buck. Natürlich wäre es cool, wenn wir das alles hätten und es wäre kein Ghosting, aber es ist halt tatsächlich so ein Fall, dass die meisten neuen Engine-Features, die kommen, irgendwelche temporalen Effekte haben. Also was weiß ich, dieses, wie heißt das, Megalights von Unreal ist ein temporaler Effekt. Lumen ist, glaube ich, auch ein temporaler Effekt. Das sind alles temporale Effekte. Und wie in den normalen Spielesituationen, wie man halt ein Unreal-Spiel spielt, nicht auffallen. Die sind da, wenn man hinschaut. Dürftet ihr wahrscheinlich auch zigmal beobachtet haben in den Tests.
Ja, ja.
Aber wenn man es normal spielt, nimmt man es nicht wahr. Bei einem Spiel, wo die Kamera statisch ist, aber sich sehr viel bewegt, hast du das Ghosting gewonnen. Und deswegen sind wir nicht eingestiegen bisher in die Sache mit temporalen Unterstützung, mit temporalen Effekten wie Motion Vector, Temporal Anti-Aliasing, was weiß ich was, Temporal Upscaling, wie FSR 2.3, wie heißt das, Nvidia, egal. Oder und so weiter. Die ganzen Verfahren. Und deswegen sind wir bei FSR 1 geblieben, einfach nur, weil es der einzige Open Source war, der keine temporalen Daten benutzt. Und wir halt es nicht in der Regel ausgeschaltet vermuten.
Gut, auf der anderen Seite ist es halt dadurch, dass es keine temporalen Daten verwendet, eben auch von der Qualität dann, von der Schärfe das Schlechteste. Es ist dann natürlich eine Abwägung. Wir hatten das immer mal wieder, dass wir sehen, dass nicht nur die Upscaling, sondern ja auch die Frame-Generation-Algorithmen, dass die je nachdem, was das für eine Art Spiel ist und von welcher Perspektive man dann auf was drauf schaut, manchmal macht es keine Probleme, die negativen Eigenschaften, manchmal sind sie auch gar nicht da und bei manchen Spielen war es dann doch so gravierend, dass man sagt, das kann man quasi, sollte man nicht verwenden, wenn man keine Not am Mann hat. Und dann sagt ihr quasi für euch, ihr seid so ein Szenario mit eurem Spiel.
Ja, wie gesagt, wäre das jetzt einfach nur ein Schalter, der in der Engine ist, wie Unreal, wo man es einfach nur anschaltet. Und einfach sagt, okay, ich biete es an, die User sollen selber entscheiden. Das ist schon alles, dann ist das ja ganz einfach. Aber für uns wäre es halt ein größerer Entwicklungsaufwand, wo wir dann sagen, wollen wir da wirklich irgendwie mehrere Monate reinentwickeln für unserer Meinung fragwürdige Vorteile? Und dann war die Entscheidung bisher jedes Mal nein.
Und Fabian, ich glaube, wir müssen uns einfach mal wieder ein paar Grafikkarten schnappen und den aktuellen Stand des Spiels benchen, weil ich weiß, das letzte Mal haben wir das in der Tat wirklich mit messbaren oder mit bunten Balken in unseren Diagrammen damals zum Early Access Start gemacht und da hat sich wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge
getan. Also da kamen wir in UHD, jetzt kann ich es kurz rezitieren, aber das ist ja jetzt schon wieder fast ein Jahr her. Ne? Da kamen wir in UHD mit der 4090 auf 157 FPS und was hatten wir noch drin? 4060
Ti. Ja, dann kann man 540 Hertz Displays natürlich nicht nativ
ausführen. Oh nein, aber man kann mit einer 4060 Ti schon auf 53, mit einer 3060 Ti auf 51 und wir reden hier von UHD mit Ultra-Settings, glaube ich. Also das braucht eigentlich dann kein Upscaling.
Und wir haben das Spiel seitdem also optimiert eher. Also,
das wäre auch noch eine Frage. Ihr habt das optimiert. Alle fordern immer, dass die Spiele mehr optimiert werden. Wie läuft das? Was macht ihr da? Sitzen da einfach drei Leute in ihrem Kämmerchen und überlegen sich, wie könnte man das und jenes effizienter ausführen? Oder?
Wir haben ganz bestimmte Ziele aus User-Perspektive, wo wir einfach sagen, okay, wir sind, als wir in Early Access gestartet waren, war die Kamera, 80 Meter weit weg. Und das hat den Usern nicht gefallen und das hat uns nicht gefallen. Im Prinzip, das gab nicht genug Übersicht. Und wir haben aber festgestellt, wenn wir weiter rausgehen, dann gibt es zum einen eine Shadowmap-Berechnung, Artefakte und zum anderen ist es halt einfach zu langsam. Da haben wir uns halt wirklich dann gesagt, okay, das ist jetzt ein Ziel, die Kamera weiter rausnehmen zu können auf 120 Meter. Und haben dann gesagt, okay, und dann haben wir einfach gemessen. Ganz klassisch, Benchmarks, das ist die CPU, ist es die GPU, welche Elemente der GPU sind es. Und dann haben wir das halt Schritt für Schritt durchoptimiert. Dann sind wir hingegangen und haben die Daten, die zwischen Vertex und Pixel Shader transferiert werden, reduziert, um da die Brandweite zu reduzieren. Wir haben festgestellt, dass wir viel zu viele Polygone durch die Gegend jagen, die nicht gerendert werden, weil die kleinen Stapel von den, die Bretter sind, das sind immer 16 Stück. Da wurden immer alle 16 Bretter gerendert, auch wenn der Stapel leer war. Einfach so. Okay, das sind alles No-Brainer, aber das ist halt alles so hier ein bisschen und da ein bisschen. Haben wir dann halt die Sachen optimiert, um halt mehr Performance rauszuholen und haben dann halt im Frühjahr war es, glaube ich, dann die Kamera tatsächlich auf die 120 Meter heben können. Mhm. Wir haben noch andere Sachen in der Entwicklung, die Performance-Vorteile bringen. Also wir sind da gerade dabei, die Terrain-Engine nochmal zu überarbeiten. Aus verschiedenen Gründen. Und einer ist aber auch, dass es dann nochmal einen Ticken schneller wird an der Stelle. Genau. Also man sucht dann genau, sagt, okay, die Kamera weiter raus. Was bedeutet das? In welchen Benchmarks? Wir messen das alles durch und wissen auch, wo wir denn stehen.
Und das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die ihr so gut umsetzen könnt, weil es eure Engine ist, weil ihr euch damit auskennt und da anpassen könnt, wo und wie ihr wollt.
Das macht es zumindest leichter. Ich kann das jetzt nicht vergleichen, wie es jetzt in einer anderen Engine ist. Also wenn jetzt irgendwie unser Engine-Programmierer Unreal irgendwie seit 5 oder 10 Jahren mitarbeiten würde, ob es für ihn dann leicht oder schwer wäre, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist natürlich, dadurch, dass er den Code in- und auswendig kennt, ist es natürlich sehr einfach für uns.
Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, wenn wir nochmal von der Technik auch in die anderen Disziplinen blicken. Ich habe ein Interview von dir oder mit dir gelesen, dass eine deiner größten Aufgaben ist, immer für eine gute Stimmung zu sorgen und natürlich auch nicht die perfekten, aber schnell gute Entscheidungen zu treffen. Da wird ja der Art Designer möglicherweise immer mal wieder im Clinch liegen, aber es ist ja alles miteinander verwoben. Wie schwierig ist das in dem Fall gewesen? Auch wieder, wenn man jetzt sagt Performance, das soll alles schön wuselig aussehen, es soll detailliert sein. Was ich immer noch erstaunlich finde, ich habe es auf dem Rechner vor ein paar Tagen noch mal runtergeladen, neu, wie schnell das Spiel auf der Platte ist. Es ist halt relativ klein. Ja, es gibt keine ultra hochauflösenden 4K-Texturen, allein vom Artwork her, wie das halt ausgefallen ist. Aber,
aber es sind halt tatsächlich nicht so viele Assets im Verhältnis zu anderen. Das ist klar, es gibt nicht viel gebakte Maps oder sowas, sondern es ist alles, ich glaube, das sind irgendwie 2 GB um den Dreh.
Wie groß ist aber dieser Konflikt? Also, dass dann vielleicht die Zielsetzung war jetzt, wir gehen 40 Meter weiter weg und deswegen muss die Performance runter und gleichzeitig wird aber nochmal an den Gebäuden gearbeitet und die haben wieder viel mehr Polygone oder der Stapel hat nicht 8, sondern soll 16 Bretter haben oder 32.
Im Endeffekt also wir haben hier die Directors-Runde, das sind Marc, Tim, Volker und ich. Und wir sind uns eigentlich meistens sehr einig darüber, was die Zielsetzung vom Spiel ist, was die Prioritäten sind, was das nächste ist. Und das ist ein Thema, wo wir halt wirklich irgendwie perspektivisch 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft schauen und wo wir dann halt eine Linie haben, an deren wir uns entwickeln. Und dann wird die Abwägung gemacht. Und man hat natürlich immer die Situation, dass man sagt, Volker sagt, ich möchte vielleicht ein Gameplay-Feature haben oder ich möchte die UI an der und der Stelle erweitern. Und Tim sagt, ich möchte aber, dass die Maps irgendwie auf Screenshots besser aussehen oder unterschiedlichere Lichtstimmungen haben und so weiter. Und das ist dann eine Abwägung und die werden wir, die wird der Runde gefällt. Und da haben wir eigentlich relativ wenig, sagen wir mal, Konflikte. Natürlich muss man das abwägen. Natürlich gibt es mal das. Aber das ist eigentlich nur eine eingespielte Übung, weil wir halt auch wirklich sagen, jeder von uns Vieren hat sozusagen eine gewisse Rolle zu vertreten, egal von seiner persönlichen Meinung. Der Art Director redet aus der Sicht, das Spiel soll schöner werden, vor allen Dingen. Wenn er vielleicht auch sagt, das Spiel muss aber auch mehr Spaß machen oder es soll besser bedienbar sein oder sonst was. Aber dann vertritt er vor allen Dingen jetzt erstmal die Linie, okay, wie sorge ich dafür, dass es schöner ist? Oder Volker kommt aus der Gameplay-Sicht und so weiter und ich dann eher aus der Produktionswahrheiten mit, wie viel Zeit man hat. Oder wo der Business Impact, was ich denke, wird mehr einen Einfluss auf Sales haben oder sowas. Dann wird das alles abgewogen. Und das ist eigentlich nur ein eingespielter Prozess.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, perspektivisch. Blicken wir doch noch mal in die Zukunft. Wie geht's jetzt weiter?
Also jetzt nehmen wir das auf am 13. November. Nächste Woche kommt am 21. November kommt unser neues Content-Update raus, das Magic-Update. Das ist sehr groß, das wird viele neue Features bringen.
Das als Beta ja schon.
Das ist jetzt als Beta schon da. Das ist als Beta jetzt schon spielbar, genau. Das wird dann nächste Woche erscheinen. Das hat halt neue Magier-Einheiten, den Schatzsucher und sehr viele Verbesserungen im Quality-of-Life-Bereich, in der Verständlichkeit, wesentlich besser Tools. Das ist eigentlich unser größtes Update mit den längsten Patch-Notes so far. Wir haben im Augenblick, sagen wir, dass wir die Roadmap überarbeiten und
im Dezember
gibt es dazu ein Update. Ne? Ja. Wir werden das Spiel noch weiterentwickeln. Es wird frühestens nächstes Jahr rauskommen und auch nicht direkt am Anfang, das kann ich jetzt auch schon sagen. Also wir haben noch einiges vor mit dem Spiel und werden uns dazu dann im Dezember äußern. Weiterhin viel Feedback mit der Community und wie es da weitergeht, was die größten Wünsche sind.
Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, aber ist ja auch perspektivisch. Wo seht ihr denn den größten Absatzmarkt? Was mir auffällt, ist, dass sehr viel der Kommunikation in Englisch stattfindet. Also es ist ja nicht das, was man vielleicht erstmal als Deutscher mit dem deutschen Blick und irgendwie, wenn man dann auch zur Anno-Reihe rüberblickt und immer sieht, das ist ja ganz krasser Fokus dann auch immer wieder auf so ein Dach. Das ist so ein Dach.
So ein typisch deutsches Spiel.
Da habt, ne? Ja, das ist so da diese deutsche ja noch andere, Schule von den 90ern oder so. Das könnte man ja
vermeiden. Ja, genau.
Also das Faszinierende ist, das hat mir damals Banished gezeigt, vor vielen Jahren, wie viel internationaler der Aufbaumarkt ist, als er tatsächlich wahrgenommen wurde. Es war immer so eine deutsche Geschichte.
Ja.
Aber der ist viel internationaler. Wir dagegen sind, unser stärkster Markt ist der deutschsprachige Markt. Einfach nur auf der Geschichte, der Bekanntheit und dass Siedler halt auch über lange Jahre, gerade die frühen Siedlerteile, sehr stark im deutschsprachigen Bereich war. Aber wir sehen natürlich, dass die USA auch ein sehr starker Markt ist. China ist stark und der Rest der Welt. Also das ist, Deutschland ist der stärkste Markt, aber wir sind sehr international vertreten. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir in der Kommunikation auch immer das Englische mitnehmen. Also auf dem Discord sind Deutsch und Englisch geredet. Es gibt Channels auf Deutsch, es gibt Channels auf Englisch. Die Feedback-Kanäle, Foren werden mal Deutsch, mal Englisch befüllt und wir können damit umgehen. Ja. Aber wir freuen uns natürlich, wenn es möglichst Englisch ist, einfach damit Community als Ganzes.
Verstehen auch die meisten Deutschen mittlerweile.
Genau, aber wie gesagt, wir sind da zweisprachig unterwegs.
Ja, dann würde ich sagen, hilft uns, wollte ich sagen, bleibt uns am Ende jetzt hier nur noch dir für die Chance für dieses Interview zu danken.
Gerne.
Ich glaube, wir haben unseren Zuhörern den ein oder anderen interessanten Einblick.
Und uns selbst.
Ja, und uns selbst, ja, in der Tat. Also insbesondere das, die Frage nach den Systemvoraussetzungen. Und ja, klar, wo guckt man hin? Wo will man hin? Ja, die Steam Hardware Survey, deswegen ist die ja so wichtig.
Da hake ich das nochmal ein. Ist das Usos so, dass man das so macht? Dass die Entwickler auf die Steam Hardware Survey gehen und sagen, so, das gibt es am Markt, da müssen wir hin? Oder
außer die Unreal Engine 5 Entwickler tun das.
Ja, weil man hat ja schon manchmal so den Eindruck, dass die einfach mal vor sich her entwickeln und dann am Ende sich denken, ja, wo könnte es denn noch laufen? Und dann nehmen wir das als Systemanforderung.
Ja, da kommen wir, glaube ich, ein bisschen zurück über was ist ein Indie-Entwickler? Und ich habe mich lange gesträubt, mich als Indie zu bezeichnen, weil ich immer dachte, ich hatte einen sehr strengen Anspruch an ein Indie. Ein Indie ist jemand, der ein Kunstwerk schaffen will, auf Teufel komm raus, der hat ein Spiel in Sicht und will es rausbringen. Mhm. Wenn er Glück hat, ist es erfolgreich. Aber er will ein Spiel rausbringen. Wir haben ein Business. Also wir wollen Geld verdienen, wir wollen profitabel sein, wir wollen unsere Gehälter zahlen. Und natürlich schaut man dann, okay, was ist der Markt, was ist die addressable audience, was möchte ich mitnehmen? Ich habe mit der Geschichte, mit der Siedler-Heritage, mit dem Pagonia auch eine ältere Zielgruppe zum Beispiel als viele andere. Die Leute, die mit Siedler 3 irgendwie vielleicht aufgewachsen sind, die das jetzt noch kaufen, die haben vielleicht keine Gaming-PCs mehr. Da fängt man schon an zu überlegen, okay, wie kann ich möglichst viele Leute mitnehmen? Und kommt dann sowas zustande, dass man reinschaut. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass viele Leute auf die Hardware-Survey schauen. Also auch in dem Entwicklungsbereich. Zumindest als ein wichtiger Datenpunkt.
Das ist schon eine Instanz.
Kann seine eigene Sache machen. Und selber das
Marktforschung
machen an der Stelle.
Dann hole ich nochmal Luft. Wiederhole meinen Dank für die Chance hier, für dieses Interview. Wünsche viel Erfolg. Jetzt erstmal nächste Woche das große Magie-Update und dann ja sind wir mal gespannt, was im Dezember auf der neuen Roadmap stehen wird, ob die Presets in den Grafikeinstellungen schon als eigene Säule auf der Pergamentrolle
genannt werden. Ich weiß nicht, ob die groß genug sind, um auch die Roadmap offiziell genannt zu werden, sagen wir mal so.
Und hoffe, dass es dem einen oder anderen Zuhörer genauso gefallen hat wie Fabian und mir heute. Wir sprechen uns geplant in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Ciao.
Danke. Ciao.
Tschüss.